herzlichen Dank. Wir pflegen am Abendmahlsgottesdienst immer auch ein Sonderopfer einzusammeln. Das Sonderopfer für diesen Sonntag ist bestimmt für unseren bevorstehenden Bau, für unser Bauvorhaben.
Eigentlich auch landen sollen, nämlich in das Eckige, in das Tor, und der Jubel ist dann groß. Es ist toll, was so eine richtig gute Verteidigung leisten kann, aber dann ist der Ball im Angriff und es zeigt sich, was die dann können. Und der Ausgang des Spiels hängt, wie jedermann weiß, davon ab, dass alle ihr Bestes geben, die Verteidigung und auch der Sturm. Und da habe ich so gedacht, das ist ja mal interessant, das ist ja direkt, da kann man ja Vergleiche anstellen mit dem Predigttext. Also die Einleitung, der Fußballpass und Himmelfahrt, also in dem Text ging es ja um Himmelfahrt. Kurz darauf ist Jesus ja zum Himmel gefahren. Das kann man mit Fußball vergleichen. In gewisser Weise ist das, was Himmelfahrt passiert ist, mit einem Pass beim Fußball zu vergleichen. Jesus hat getan, was er tun konnte. Er hat die Jünger, seine Freunde trainiert, 3 Jahre lang. Er hat sie vorbereitet auf die Zeit, die dann kommt. Und er ist gestorben am Kreuz. Er ist auferstanden von den Toten und lebt. Und nun wird er zum Vater gehen. Und wer wird dann das Spiel weitermachen? Jesus hat getan, was er tun konnte. Jetzt gibt er den Ball an Petrus und Johannes und an die anderen weiter. Es sind 11. Interessant auch. 11. Einer ist verloren gegangen. Sie sind an der Reihe, die Sache Gottes voranzubringen. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und hoffentlich können sie die Vorlage in viele, viele Tore verwandeln. Aber ich bin dann an den Punkt gekommen, wo mir aufgegangen ist, eigentlich ist der Vergleich ganz schön gefährlich und riskant. Denn der hinkt an ein paar entscheidenden Stellen. Der hinkt zum Beispiel an der Stelle, Jesus hat das Spiel bereits gewonnen. Wir feiern. Im Grunde genommen haben wir die Vorausscheidung schon hinter uns gelassen. Das Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und wir sind schon beim Feiern des Weltmeisters. Der Weltmeister heißt Jesus. Er hat das Spiel bereits begonnen. Es geht nur noch um die Tordifferenz. Es gibt keine Zuschauer, aus Fleisch und Blut zumindest nicht. Wer sind die anderen, die nicht zeugen? Jesus spricht hier zu Insidern, spricht hier zu seinen Leuten, zu den 11. Vielleicht sind noch ein paar mehr dabei gewesen, aber der Großteil der Menschheit war nicht dabei. Wo kommen die vor, wenn das Ganze ein Fußballspiel ist? Schwer zu sagen. Sind sie die Schiedsrichter? Wenn ein Zeuge da ist, muss ja auch ein Richter da sein. Fest steht, dass es niemanden gibt, der nicht irgendwie mit dabei ist, der nicht irgendwie mit Stellung beziehen müsste. Dass sie auch Zeugen und Gewinner werden können, das steht fest, der Rest der Menschheit. Wer zuschaut, das sind die ehemaligen Zeugen, die schon mal gelaufen und gekämpft haben, aber nun ausgekämpft hatten. Die schauen zu. Aber Menschen aus Fleisch und Blut sind keine Zuschauer. Spieler ins B. Und ein dritter hinkender Vergleich, die Spieler agieren nicht in eigener Kraft. Fußballspieler tun das. Zwar sind sie vorbereitet worden von ihrem Trainer, bestens vorbereitet mental und körperlich, aber dann müssen sie zeigen, was sie können. Die Stürmer sind auf sich allein gestellt. Aber Jesus hat seinen Freunden den Geist Gottes eingehaucht, nach dem Johannesevangelium, und er gibt ihnen die Kraft des Heiligen Geistes. Das sagt er an dieser Stelle voraus. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, dass sie das Runde ins Eckige bringen können. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Auch ein Wort, das wir schon gehört haben an diesem Morgen. Was Fußballer in den Beinen haben, das haben Christen auf der Zunge. Sie sind nämlich Zeugen. So nennt Jesus sie. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und das ist ja auch so ein Satz, den man sich einmal genau begucken sollte. Denn da steht nicht, ihr solltet meine Zeugen sein, oder vielleicht wird es so sein, oder mal sehen, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Wir sind Zeugen, wenn wir Jesus lieben, wenn wir ihm nachfolgen, dann sind wir Zeugen. Egal, was wir tun oder sagen, egal, wie wir reagieren, welche Standpunkte wir einnehmen, die Frage ist nicht, ob wir Zeugen sind, sondern die Frage ist, was für welche Zeugen wir sind. Wenn der Trainer einmal einen Spieler auf den Platz gestellt hat, dann ist nicht mehr die Frage, ob er ein Spieler ist. Er ist ein Spieler. Die Frage ist, was für einer ist er dann? Denken wir einmal über das nach, was ein Zeuge tut, nämlich Zeugnis geben, eine Aussage machen. Also, wie reden wir zu anderen eigentlich über Jesus? Wie machen wir das? Wir haben im vergangenen Jahr dieser 40-Tage-Aktion das am Schluss gemacht, in der letzten Woche. Und ich habe einmal so die Kapitel von damals nachgelesen, aus unserem Arbeitsbuch, und da ist ein anderer Ausdruck für Zeugnis aufgetaucht. Den fand ich sehr interessant. Das Zeugnis wird bezeichnet als die Lebensbotschaft. Jeder Christ hat so seine Lebensbotschaft, die Summe dessen, was er weiß, die Erfahrung, die er gemacht hat. Am 37. Tag haben wir die vier Zutaten der Lebensbotschaft kennengelernt. Ja, da haben wir sie. Die Botschaft in der Mitte. Oh, ich habe mir das vorgestellt wie so ein Kuchen. In den Kuchen kommen verschiedene Zutaten rein und hoffentlich sind alle dabei. Nichts fehlt. Dann ist der Kuchen gelungen. Die vier Zutaten der Lebensbotschaft. Erstens unser Zeugnis. Wir können erzählen, wie das gewesen ist, als Jesus das große Tor geschossen hat bei uns. Und der Jubel groß war bei uns und im Himmel über einen Menschen, der ein neues Leben bekommen hat. Spannende Geschichten könnten wir hier zusammentragen. Dann zweitens die Lektionen, die Gott uns durch das Leben gelehrt hat. Viele Jahre sind möglicherweise seitdem vergangen. Gott hat uns etwas Wichtiges beigebracht. In guten Zeiten und in Notzeiten. Und drittens die Neigungen, die Gott uns gegeben hat. Wenn es nicht unter uns welche gegeben hätte, die außer Jesus auch noch den Fußball liebten, wäre diese Aktion zum Beispiel nicht zustande gekommen. Neigungen. Neigungen, die Gott uns gegeben hat. Themen oder vielleicht bestimmte Menschen. Menschen auf der Straße, Menschen in der Wirtschaft, Sportler, Jugendliche. Also das waren die vier Zutaten. Aber wenn man so genau sich die Sache anschaut, dann kommt man zu dem Schluss, diese vier Zutaten, die reichen nicht. Es fehlt etwas ganz Entscheidendes. Weil der Mensch nicht gern über heikle Themen redet, reichen diese vier Zutaten noch nicht. Wir kennen alle dieses Gefühl, man ist im Gespräch und es kommt auf ein heikles Thema. Und all das, was wir wissen und alle Argumente, die wir haben, die zählen auf einmal nicht. Unsere ganze Lebensgeschichte zählt auf einmal nicht. Da ist etwas, was uns blockiert. Ein heikles Thema. Heikle Themen sind kontrovers. Wir wissen, mit dem Thema kann ich dem anderen nicht kommen. Da gibt's Kontra. Heikle Themen sind sehr persönlich. Da geht es nicht um Wind und Wetter oder um Fußball, sondern da geht es um etwas sehr, sehr Persönliches. Heikle Themen erfordern eine schwerwiegende Entscheidung. Wie stelle ich mich zum Glauben? Wie stehe ich zu Jesus? Habt ihr schon mal den Mut gehabt, solch eine Frage zu stellen überhaupt? Christen wissen, was sie erlebt haben. Das können sie anderen Menschen eigentlich entweder sehr schwer oder gar nicht vermitteln. Das ist, als ob ein Blinder unter uns wäre und wir würden versuchen, dem zu erklären, was gelb ist. Was ist gelb? Erklär das mal einem Blinden. Es ist unmöglich. Und all das trifft auf das Evangelium zu. Es ist ein heikles Thema, es ist kontrovers, es ist persönlich, es erfordert eine schwerwiegende Entscheidung und es ist schwer vermittelbar. Und da stehen wir mit unseren 4 Zutaten, die so ganz bescheiden auf einmal wirken. Da kommen Ängste auf. Aus Angst bringen wir uns unbewusst bei, das Thema Glauben nur ja nicht anzuschneiden, nur ja irgendwie einen anderen Weg zu nehmen im Gang des Gesprächs. Und gegen diese Angst, die ist übrigens wie die Angst vom Ball, muss man was tun, weil Jesus gesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein, ihr seid meine Zeugen, ihr seid es. Also die wichtigste Zutat ist noch nicht im Blick. Und die möchte ich nachschieben. Wie kann denn überhaupt aus einem unglücklichen, unseligen Menschen, weil er arm ist bei Gott, ein reicher Mensch werden? Wer kann aus einem unglücklichen und unseligen Menschen, weil er arm ist bei Gott, einen reichen Menschen machen? Wer von uns kann das? Ich kann es nicht. Es ist der Heilige Geist. Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Und ohne dem könnte die Kirche, könnte die Gemeinde einpacken. Daraus folgt ganz praktisch für uns, wir sind nicht Gottes Verkaufspersonal. Wir sind nicht Gottes Verkaufspersonal. Und ich möchte hier niemandem auf die Füße treten. Ich weiß, es gibt Verkaufspersonal unter uns. Schaut euch mal um, es sind einige da, die Sachen verkaufen, die damit ihr Geld verdienen. Das ist eine ehrenwerte Angelegenheit. Aber mit dem Evangelium hat es nichts zu tun. Wir sind abhängig von einer unsichtbaren Person, die durch uns handelt. Und das ist der Heilige Geist. Kein Verkäufer kann das. Nur der Heilige Geist kann es. Kein Fußballspieler kann es. Wir haben nicht die Kraft, andere davon zu überzeugen. Nun, werd Christ, das ist eine ganz tolle Sache. Das können wir nicht. Wir können sie noch nicht einmal dafür begeistern, sich groß für Gott zu interessieren, wenn die sagen, nee, kein Bedarf, bin schon selig. Wenn der Heilige Geist nicht vorbereitend wirkt, also uns vorbereitet, den anderen vorbereitet, die ganze Situation vorbereitet. Hier, wie wir das so toll gesungen haben. Meine Zeit steht in deinen Händen. Auch die Zeiten sind vorbereitet. Dann können wir einpacken. Warum? Ich will es euch sagen. Weil laut Bibel der Zustand eines Menschen ohne Christus folgender ist, er ist tot. Und das ist unglaublich provozierend, wenn ich das hier so sage. Vielleicht seid ihr innerlich zusammengezuckt jetzt gerade. Aber so, das ist nicht ein Ausrutscher, steht einmal in der Bibel, so im Nebensatz, steht sehr oft in der Bibel. Wer Jesus nicht kennt, ist tot. Epheser 2, Vers 1, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Unglaublich provokant. Natürlich sind sie lebendig, wenn man sich allein die Kicker da auf dem Rasen anschaut, wie die stürmen und wie lebendig sie agieren. Aber sie sind tot oftmals im Blick auf Glauben und im Blick auf Gott. Und weil das so ist, deswegen können wir nicht als Verkäufer daherkommen. Das ist der Grund. Deswegen können wir nicht als Verkäufer kommen. Versucht mal euch so einen Vertreter vorzustellen, der an einem Sarg steht und da liegt eine tote Leiche drin und der Vertreter versucht, dem ein Spiegel-Abo anzudrehen. Und der ist ganz begeistert von seiner tollen Zeitschrift. Da stehen so interessante Sachen drin. Und überhaupt, wenn man schlau werden will, dann muss man die Zeitschrift unbedingt haben. Und er versucht, das zu begründen und zu argumentieren. Er ist begeistert. Er ist geschult für Verkaufsgespräche. Aber egal, wie überzeugt er ist von seinem Produkt, egal, wie authentisch er ist, er verkauft ja nicht irgendetwas, was er selber für schlecht hält. Es ist zwecklos. Zwecklos. Epheser 2, Vers 5. Wir waren tot in unseren Übertretungen. Das ist keine Rhetorik, keine Stammtischtheologie. Das ist Realität. Tot im Sinne von, die Antenne für Gott ist abgeknickt. Eine Leiche braucht kein Spiegelabo. Was braucht eine Leiche? Welches Bedürfnis hat eine Leiche? Kann mir das mal jemand sagen? Ein einziges Bedürfnis. Leben. Das ist es. Das ist das einzige Bedürfnis, das eine Leiche hat. Zu leben. Darum kann nur der große Lebensgeber selber, der das Leben gibt. Ich kann kein Leben geben. Aber ich kenne einen, der Leben geben kann. Das ist der dreieinige Gott. Das ist der Sohn. Das ist der Heilige Geist. Der kann Leben geben. Und der kann die Überzeugungsarbeit leisten. Und es gibt viele Beispiele in der Bibel dafür, wie der Heilige Geist offenbar Menschen vorbereitet hat und Situationen vorbereitet hat. Und es dann zu einer Lebenswende gekommen ist, die ich jedem von uns hier wünsche. Denken wir an den Gelehrten Nikodemus, der von Jesus gehört hatte und bei Nacht zu ihm gekommen ist und ihm die entscheidenden Fragen gestellt hat, sozusagen die Steilvorlage. Und Jesus sagt, der Wind weht, wo er will. Der Geist Gottes ist unvorhersagbar und nicht zu beeinflussen. Aber wo er wirkt, da bringt er etwas auf einmalige Weise zusammen. Zeugnis. Nächste Folie. Der Heilige Geist bringt die richtigen Personen zusammen. Er schenkt eine vorbereitete Situation. Er schenkt die Botschaft, die dann auch in dieser Situation die richtige ist. Das ist Realismus. Nikodemus kommt in der Nacht aus Interesse zu Jesus. Jesus erkennt die vorbereitete Situation und spricht entsprechend mit ihm. Die samaritische Frau an dem Jakobsbrunnen, der Jesus lebendiges Wasser anbietet, war schon vorbereitet. Oder denken wir an den Politiker, den Afrikaner, den Äthiopier, der leben wollte und nach Jerusalem gekommen ist und voller Fragen wieder umgekehrt ist. Und dann dem Philippus begegnet auf dem Weg nach Gaza. Eine vorbereitete Situation. Nicht immer ist das so spektakulär wie in den beschriebenen Beispielen. Aber immer ist das eigentlich so, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht. Der Heilige Geist gibt Zeugnis, indem er die richtigen Personen und Umstände zusammenfügt. Wir müssen die Leute nicht überzeugen. Wir brauchen nicht alle Antworten wissen. Hat Gott sich etwa vertan, wenn er uns nicht die richtige Antwort gegeben hat? Wir teilen mit, was Christus an uns gemacht hat, mit jemandem, der schon vorbereitet ist. Ich glaube, dass wir in unserer Zeit ziemlich auf Marketing geeicht sind. Die Wirtschaft bestimmt unser Leben nicht nur vom Geld her, sondern auch vom Denken her. Marketing. Etwas groß zu machen und etwas an den Mann zu bringen mit allen Mitteln der Kunst. Und die Parallelen zum Marketing sind ja durchaus auch vorhanden. Wir haben etwas, was die Welt braucht. Die Welt ist tot, auch wenn sie hohe Türme bauen kann. Und wir haben die erlösende Botschaft. Wir haben etwas, was die Welt braucht. Wir sind verantwortlich. Wenn wir nicht, wer dann? Und es ist eine dringliche Sache. Aber aufgepasst. Wie tragisch ist es, wenn sich jemand bequatschen lässt? Wenn er sich etwas andrehen lässt, obwohl er eigentlich nicht will. Obwohl offensichtlich die Zeit bei ihm nicht reif ist. Ich kenne Menschen, die auf Lebenszeit gegen Kirche und ihre Botschaft geimpft sind. Weil sie Christen begegnet sind, die nicht beachtet haben, dass ihre Kraft nicht ihr Hirnschmalz ist, sondern der Heilige Geist. Wer sich als Jesusverkäufer versteht, hat vergessen, dass der Heilige Geist seine Kraft ist. Nicht nur die Kraft, also Treibstoff, im Sinne von Treibstoff, sondern auch die Kraft, die die Situation einfach vorbereitet, die intelligent ist, die mehr auf dem Kasten hat als irgendjemand von uns. Ein Jesusverkäufer will Erfolg haben, aber ein Zeuge, der sagt, was er weiß und überlässt das Ergebnis dem Richter. Er vertraut der Kraft der Wahrheit. Wahrheit verändert. Wahrhaft, Wahrheit macht frei. Jesus hat dazu etwas ganz Wichtiges in der Bergpredigt gesagt. Matthäus 5, Vers 14 bis 15. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Jetzt mal angenommen, du stehst in einem wirklich sehr, sehr dunklen Raum. Alle Fenster sind dicht, stockfinster. Aber du hast ein Licht. Was musst du tun, dass dieses Licht scheint? Richtig. Alle Abdeckungen müssen weg. Das reicht. Die Abdeckungen müssen weg. Das Licht wirkt in sich selber. Es hat die Kraft. Das Licht scheint von allein. Wir können nur verhindern, dass es scheint, indem wir es verdecken. Um das Licht scheinen zu lassen, braucht es eigentlich nur Ehrlichkeit. Es braucht nur, dass wir aus unserem Herzen unser Herz nicht zumachen, dass wir daraus keine Mördergrube machen, wie man so sagt. Du bist ein Zeuge, du bist Licht. Licht von dem kleinen Teil Welt, in das Gott dich hineingestellt hat. Weißt du das? Weißt du, dass du Licht bist? Weißt du, dass du Zeuge bist? Ehrlichkeit ist schon 90% des Zeugnisses. Ein Jesus-Verkäufer meint, ich muss das Licht wunder wie verpacken, weil von alleine ist es ein bisschen mickrig. Und dann nimmt er einen Scheffel oder wir würden heute sagen einen Eimer und dann greift er zum Pinsel und zur Farbe und dann malt er auf den Eimer ein gewaltiges Feuer drauf. Ein richtig tolles Feuer. Und dann stülpt er den Eimer über das Licht. In der Meinung, dass dieses aufgemalte Feuer wirklich scheint. Aber es scheint nicht. Es kann nicht brennen. Es ist von ihm selber gemacht. Wenn er wüsste, was das Licht unter dem Eimer alles könnte. Wenn er nur den Eimer wegnehmen würde. Weg mit dem Eimer. Weg mit der Verkäufermentalität. So, das ist die eine Seite. Aber es gibt auch die andere Seite oder die andere Sorte Eimer, besser gesagt. Auch Ängste können Eimer sein. Vielleicht kennt ihr das. Was wird dann passieren, wenn dieses Licht scheint? Wird das überzeugen oder vielleicht nur Widerspruch hervorrufen? Wird das Leute ärgern und auf die Palme bringen? Ängste sind ein Eimer. Ich stülpe meine Angst über mein Licht. Und lass meine Angst über mich herrschen. Allerdings ist dieser Eimer anders gestrichen. Nicht mit einem großen Feuer drauf, sondern mit Tarnfarbe. Und irgendwo in der Ecke unscheinbar. So, dass man bloß nicht ahnt, dass da Licht drunter sein könnte. Wie oft habe ich krampfhaft Smalltalk gemacht, habe Gelegenheiten umschifft, in ein Gespräch über den Glauben zu kommen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass meine Zeit in Gottes Händen steht. Ich habe den Geist vergessen, der diese Situation hat zustande kommen lassen. Weg mit dem Eimer. Weg mit der Angst vor tiefen Gesprächen. Was müssen wir tun? Ganz kurz der Schluss. Wir müssen uns eine Frage stellen. Die Frage, will ich glauben? Will ich in Anspruch nehmen? Will ich erwarten, dass der einzige eigentliche Zeuge auf der Welt der Heilige Geist ist? Er ist es. Er kann Leben geben, wir können es nicht. Will ich das glauben? Will ich das glauben, dass er mich in die richtigen Situationen hineinführt? Kommende Woche, Kick-off oder was immer es für Situationen geben mag. Will ich aufhören, ein Verkäufer zu sein und die Abdeckung vom Licht nehmen und dem Licht ganz allein vertrauen? Will ich aufhören, so zu tun, als wäre ich ganz allein, ich armes Würstchen, auf mich allein gestellt und den Eimer mit der Tarnfarbe runternehmen und das Licht scheinen lassen? Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Amen.